Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 11. März 2024 und wenn Sie mich fragen und ich auf den See gucke, dann sehe ich nichts. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, wir haben noch einen Frühnebel. Also genau genommen ist der Frühnebel schon ziemlich spät, denn es ist jetzt 11 Uhr. Uns unterscheiden die Zeiten momentan nur 4 Stunden zu Deutschland. Das ist auch eine ganz interessante Sache, weil wir nämlich am Wochenende auf Sommerzeit umgestellt haben und wir jetzt nur 4 Stunden auseinander sind. Auch interessant. Ja, heute Nachmittag wird es wieder sonnig werden, habe ich gerade gesehen. Da freuen wir uns drüber. Aber es ist ein gemischtes Wetter insgesamt mit sehr schönen Tagen, mit blauem Himmel und viel Sonne, aber dann zwischendurch auch mal wieder ein richtiger Regentag. Und das ist auch okay so für diese Zeit. Es ist halt März.
Ja, wir haben Frühling, also man kann schon sagen, dass hier und da etwas Grünes aus der Erde lugt, möchte gerne raus, zumal diese Februarsonne ja schon sehr warm war, aber die Märzsonne, ja, wir sind ein bisschen hinterher, also ihr seid schneller dran, ihr seid schon am Einsehen, bei uns geht das jetzt die nächsten Tage los, am besten so um Vollmond herum und dann wird es auch die ersten Bilder geben, die ersten Fotos wieder. Und wir hoffen, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Würde für euch auch noch reichen in der Zeit. Aber es ist schon wichtig, jetzt an die Ernte zu denken. Und die muss man natürlich, wenn man sie wirklich denn genießen möchte, auch dementsprechend vorbereiten. Also das heißt, einsehen. Und wir sehen immer mehr. Ich hatte neulich eine Nachricht auf dem Tisch, Andreas, dass in Spanien 80% des Gemüses und des Obstes gar nicht aus Spanien kommt. Das heißt, es wird immer weniger. Auch da schlägt die EU zu mit den Bepflanzungsregularien für die Bauern. Also die Bauern haben es wirklich nicht einfach, die Landwirte in ganz Europa. Und vieles kommt jetzt aus Afrika, aus Marokko und viele Spanier und Landwirte, die gehen nach Marokko und sagen, dann mache ich das halt hier. Und wir merken, das bedeutet für uns alle, es wird weniger geben. Und das Wenige wird natürlich entsprechend teurer werden.
Ja, damit ist wieder einmal bewiesen, die EU hat ihr Hauptziel darin, offenbar Europa weitgehend abhängig zu machen und auch in die Zerstörung zu bringen. Da wird viel EU-Geld genommen, um diese gesamte Landwirtschaft in Spanien runterzufahren. Und dann werden gleichzeitig EU-Gelder investiert in Marokko, um genau in diese Länder dann die Landwirtschaft umzuverlegen. Und das alleine spricht natürlich schon Bände. Was liegt dahinter, dass man Europa dermaßen in die Abhängigkeit bringen will? Nicht nur durch die Militäraktionen, durch die NATO in ganz Europa oder durch diesen Keil, der ja zwischen Russland und USA letztendlich in Europa dort dasteht. All diese Dinge gehören offenbar zusammen und ich freue mich, dass die Bauern so stark sind und das Ganze eben halt nicht auf sich sitzen lassen, nach wie vor.
Ich kann nur den Kollegen in den freien Medien, am liebsten auch im Mainstream, aber die interessiert das wenig, ans Herz legen, berichtet weiter über die Bauerndemonstrationen und Proteste. Denn hier geht es wirklich um viel mehr, als die meisten Menschen sich das vorstellen können. Es geht um die Lebensmittelversorgung in Deutschland und in Europa. Und die ist mehr und mehr gefährdet. Und man will weitermachen. Wir stellen ja jeden Tag Bilder ein von diesen Demonstrationen, von den Protesten der Landwirte und der Bauern. Und die haben vor Monaten angefangen und haben nicht vor, aufzuhören. Das macht eine Meldung des Bayerischen Rundfunks deutlich. Da hat sich nämlich geäußert der Präsident des Bayerischen Bauernverbands. Und der sieht überhaupt keine Grundlage für einen Kompromiss im Streit um die geplanten Subventionskürzungen beim Agrardiesel. Er sagt, das Nachgeben ist überhaupt keine Option. Also ihr wisst, die Subventionen sollen gestrichen werden, schrittweise. Und die Landwirte brauchen aber diese Subventionen. Ansonsten können die nicht mehr arbeiten, denn dann ist der Sprit einfach zu teuer.
Wobei es nicht mal Subventionen sind, sondern sie brauchen im Prinzip diesen Nachlass in den permanenten Auspressungssituationen, die der Staat ja letztendlich auf diese Unternehmen ausübt. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass die Bauern nämlich nicht nur eine Branche sind, sondern die entscheidendste Branche für die Ernährung der Menschen. Und alle, die die Kinder haben und alle, die die Enkel haben und sich Gedanken machen um die Zukunft. Und das ist ganz wichtig. Es geht auch bei den alternativen Medien nicht nur darum, Klickzahlen zu bekommen, denn dann würden wir ganz andere Videos auch lieber machen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, die Wichtigkeit, auch wenn sie unbeliebt ist, auch wenn man sagt, oh, schon wieder die Bauern. Es ist wichtig, dass wir an dieser Stelle gemeinsam sie unterstützen. Und wir bitten und fordern, wie gesagt, alle auf, auch in der Alternativen, natürlich auch gerne im Mainstream, sich ganz stark dafür wirklich krumm zu machen gewissermaßen, weil diese Bauern dort natürlich auch ihre Wochenenden, ihre Tage, die können nicht arbeiten, das kostet viel Geld, das ist ein unglaublicher Einsatz, den sie bringen für die Menschen, für uns alle. Und das ist nochmal hier ganz deutlich hervorzuheben.
Genau, für ihre eigene Existenz, auch für die Fortführung ihrer Höfe, generationenweise, aber vor allem der sogenannten Verbraucher, der Bürger, die gerne ohne Probleme zum Bauern oder auch in ein Geschäft gehen wollen und sich Kartoffeln oder Tomaten oder Zwiebeln kaufen möchten. Und ich fürchte, Andreas, es ist ja fast belanglos für viele Menschen. Ach ja, die Bauern, die protestieren da. Wenn eines Tages die Dinge zerstört sind, und zwar zunächst einmal unwiederbringlich, erst dann wachen offenbar einige Leute auf, wenn sie nämlich keine Kartoffeln mehr kaufen können. Und diese Sorglosigkeit jetzt, dieses Nicht-Erkennen-Wollen der wirklich immensen Gefahren, die im Moment auf uns zukommen, das macht mich manchmal sprachlos.
Ja, das macht sprachlos. Aber wir wissen natürlich auch, wie die Schöpfungsgesetze funktionieren, nämlich das Gesetz der Wechselwirkung in diesem Fall. Und wenn die Leute erst dann merken, dass wir eine kriegerische Situation haben, wenn die ersten Bomben irgendwo in die Nähe fallen und schwarze Rauchwolken auf und irgendwelche Feuerbälle zu sehen sind. Und dann sind sie nicht vorbereitet und fallen dann ganz tief emotional runter und fragen sich, wo kommt das alles bloß her? Ja, dann haben sie ihre Konsequenzen natürlich doppelt und dreifach zu tragen. Diejenigen, die sich vorbereiten, auch wenn es in Kleinigkeiten sind, zum Beispiel durch vorbereitende Maßnahmen wie Essen, Trinken, Wasser und so weiter, dass sie ihre Räumlichkeiten nicht verlassen müssen, die sind ganz klar im Vorteil. Und das sind immer wieder die Dinge, an die wir appellieren, weil jeder trägt seine eigene Wechselwirkung für seine eigene, ja, ich sage mal vor allem eben halt Nicht-Trägheit, dass er wirklich aufmerksam ist.
Obacht geben, länger leben, habe ich damals in München gelernt, als ich dort gelebt habe. Und ja, hier, ich bleibe noch mal in der Meldung des Bayerischen Rundfunks. Es hatte wohl ein Missverständnis gegeben. Der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Herr Krüsken, der hatte der Welt am Sonntag gestern gesagt, man sei kompromissbereit beim Agrardiesel, wenn es eben an anderer Stelle zu realen Entlastungen käme. Doch der Bayerische Bauernverbandspräsident Felsner, der ist auch Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes, der hat dem BR ein Interview gegeben und gesagt, dass das ein Missverständnis gewesen sei. Er sagt, wir geben keinen Millimeter nach beim Agrardiesel. Es ist ja nicht das Einzige. Es ist ja auch all das, was von der EU im Rahmen des Green Deals geplant ist. Zum Beispiel, dass Bebauungsflächen stillgelegt werden im Sinne des Klimas und viele andere Dinge, die zum Beispiel in einen Bürokratismus münden, der sich explosionsartig vermehrt und die Bauern fast nur noch zu Hause sitzen und Formulare ausfüllen. Also alles andere als eine gesunde Landwirtschaftspolitik geplant ist.
Naja, und was mir da besonders natürlich auffällt, ist die Dreistigkeit, diese erbärmliche Verachtung der Politik gegenüber diesen Leistungsträgern der Bauern, wie sie damit umgehen, das Ganze aussetzen wollen, um ihnen damit das Genick zu brechen. Es geht nämlich nochmal nicht nur um irgendeine Agrardieselsubvention, die gar keine Subvention ist, sondern es geht um die Zerstörung der gesamten landwirtschaftlichen Betriebe im privaten Eigentum, um diese Ernährung komplett den großen Konzernen zu übertragen, die wir kennen in den großen Trusts und Stiftungen, die immer wieder ja bei uns auch genannt werden.
Ja, die NGOs wollen sich, das ist nachgewiesen, die Dinge unter den Nagel reißen, auch die sehr wohlhabenden, selbsternannten Philanthropen. Bill Gates beispielsweise ist ja Eigentümer des meisten Ackerlandes in privater Hand in den USA. Aber wie sich jetzt herausgestellt hat, ist er auch in anderen Ländern ganz vorne dabei, über Dunkelmänner, Schattenmänner, Zwischenorganisationen, auch da sich Landfläche für Landfläche unter den Nagel zu reißen. Warum wohl?
Naja, also während in den gleichen Milliardärsclub natürlich auch diskutiert wird, du wirst nichts im Prinzip besitzen, aber du wirst glücklich sein. Und hier sehen wir natürlich schon, wie jetzt schon die Umverteilung stattfindet. Das, was der Mensch dann nämlich im Normalbereich nicht mehr besitzen darf, befindet sich dann im Eigentum einer kleinsten selbsternannten Elite. Und was das für Machtstrukturen sind, kann sich, glaube ich, jeder an 10 Fingern abzählen.
Genau. Auf jeden Fall kündigt der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes, Herr Felsner, an, dass auch weiter für die Agrardieselrückerstattung protestiert wird. Schon bei der Agrarministerkonferenz des Bundes am kommenden Donnerstag und Freitag in Erfurt werde man mit einer Demo ein klares Zeichen setzen. Er hat sich aber distanziert von Blockaden von Straßen mit Misthaufen zum Beispiel. Er sagt, das lehnen wir ab, denn da werden auch Menschen in Gefahr gebracht oder unter Druck gesetzt. Das darf nicht passieren, denn man habe die Sympathie der Bevölkerung und die wolle man auch nicht aufs Spiel setzen.
Naja, ich denke mal, die Sympathie der Bevölkerung haben sie in weiten Kreisen, weil im tiefen Innern, auch über die vielen Inkarnationen, die vielen Erdengänge, die wir in unserem gesamten Leben hatten, das Leben beginnt ja nicht mit der Geburt und endet mit dem Tod, sondern mit dem Sterben quasi, sondern das sind ja viele Erdengänge. Und da haben wir natürlich einen großen Teil unserer Erdengänge erleben dürfen, wo die Landwirte die wesentlichste Säule waren. Das waren die Edelmänner, die sogenannten Adeligen, genau wie die Handwerker. Und ich glaube, im Unterbewusstsein werden wir doch noch immer wieder stimuliert, selbst wenn da die primitivste Propaganda mittlerweile draufgestockt wird, gerade bei jüngeren Leuten. Ich glaube, unterm Strich gesehen ist es doch ein bisschen klarer, als die im System glauben.
Wir kommen zur nächsten Meldung. Ja, und die kommt von der Bild. Die hat ausführlich über Herrn Pistorius, den Verteidigungsminister Deutschlands, berichtet und etwas sehr Unschönes veröffentlicht, Andreas, denn es gibt im Verteidigungsministerium neue Milliardenlöcher und Herr Pistorius fürchtet, dass man jetzt an der NATO-Quote scheitert. Was ist die NATO-Quote? Die NATO-Quote ist, dass jedes Land 2% seines BIP in Militärausrüstung stecken soll. Und das hatte man auch zugesagt. Aber es scheint so zu sein, dass der Bundeswehr allein im nächsten Jahr bis zu 6 Milliarden Euro fehlen. Und die Bild schreibt, das wäre ein internationaler Sicherheitsgau, wenn Deutschland die NATO-Quote nicht einhalten kann, denn man habe sich dazu verpflichtet und Deutschland natürlich auch. Und in diesem Jahr erfülle Deutschland das Ziel zum ersten Mal und Kanzler Scholz hat allen versprochen, dass das jetzt Jahr für Jahr eingehalten würde. Aber das passt eben nicht mit der Haushaltsplanung von Herrn Lindner zusammen. Denn für nächstes Jahr sieht sein Haus 52 Milliarden für die Bundeswehr vor. Und die Haushaltsexperten im Verteidigungsministerium haben hin und her gerechnet. Und das Ergebnis lautet dort, der Verteidigungsetat muss um 4,5 bis 6 Milliarden Euro steigen, damit Deutschland auch nächstes Jahr das NATO-Ziel erreicht. Aber ich komme gleich zu den einzelnen Posten, was das in der Umverteilung bedeuten würde.
Also was erstmal entscheidend ist dabei, wir haben ja durch die Corona, durch die Maßnahmen ja dramatische volkswirtschaftliche Schäden. Das führt ja zu einem Einbruch des Bruttoinlandsproduktes und damit natürlich auch bei 2%igem Anteil zu einem reduzierten Rüstungsetat. Logisch. Jetzt haben wir ja die Situation, womit man das aufpeppen will, indem man das Bruttoinlandsprodukt steigern will, durch Rüstung. Das heißt, wir kommen jetzt in diese Kriegstreiberei. Wir müssen jetzt unbedingt Rheinmetall und alle, wie sie da sind, die bekommen alle Aufträge. Das heißt, durch die Waffenproduktion erhöht sich jetzt das Bruttoinlandsprodukt und dadurch sind die 2% auch wieder gestiegen, damit wir mehr in die weitere Waffenproduktion stecken können. Also es ist interessant. Wir erhöhen im Prinzip den Anspruch der Gelder in Waffen durch die Waffenproduktion. Das ist so eine Eigendynamik, die sich da entwickelt gerade.
Ja, sehr interessant, wie du das erklärst. Also, die einzelnen Posten, der Wehretat würde fast vollständig durch die Betriebskosten aufgefressen. Dazu gehört der Sold der Soldaten, Heizen der Kasernen, Reparatur der Panzer und so weiter. Was wolltest du sagen?
Ja, dazu gehört aber auch Rammstein und so weiter. Wir dürfen nicht vergessen, das sind nicht nur die Bundeswehrsoldaten, ein Großteil des Wehretats. Da möchte ich gerne mal eine klare Auflistung haben, wo geht das Geld hin? Nicht, wo kommt es her, sondern wo geht es eigentlich hin? Gehen diese Gelder eigentlich wirklich in die Rüstung der Bundeswehr und in die Finanzierung der Bundeswehr? Wenn ich sehe, dass unser Etat genauso groß ist wie der von Frankreich in etwa, der gesamte Rüstungsetat, Frankreich aber eine Atommacht ist, mit einer weitaus offenbar schlagkräftigeren Armee, dann frage ich mich, hier stimmt doch was nicht. Wo kommen endlich die echten Zahlen auf den Tisch?
Also, die echten Zahlen, die hier veröffentlicht werden, die lauten so: Bliebe es bei den 52 Milliarden für 2025, stünden nur noch mickrige 500 Millionen Euro für Neuinvestitionen, zum Beispiel neue Waffen, zur Verfügung. Hier steht es so. In 2026, auch da sieht die mittelfristige Finanzplanung der Regierung nur 52 Milliarden für die Bundeswehr vor. Das wären 0 Euro für weitere Investitionen und die Finanzlöcher bei der Truppe wachsen und wachsen.
Nun muss man natürlich dagegen rechnen auch, wie viel zahlt eigentlich die EU und wie viel Gelder gibt die EU über ihre gewissermaßen Konten, die sie ja auch haben, ebenfalls Geld direkt oder indirekt in die Rüstungsprojekte oder in die Bundeswehr mit rein. Und wenn wir dann wissen, dass Deutschland wieder der größte EU-Zahler ist, dann müsste man diese Zahlen viel klarer auseinanderklamüsern. Hier einfach eine Zahl von 52 Milliarden reinzuschmeißen und dann sagen, 500 Millionen bleiben über, ist definitiv zu kurz gesprungen und eine Beleidigung mittlerer Intelligenz. Man muss hier einmal eine transparente Aufschlüsselung haben, wie viel Gelder gehen wohin und welche Summen und woher kommen die.
Wer macht denn das? Wem gibst du denn den Auftrag?
Ja, da gibt es einen Verteidigungsminister und da gibt es natürlich vor allem ein Bundesfinanzministerium. Und dann gibt es eben Bundesrechnungshof. Und all diese Unternehmungen müssten jetzt einmal klare Transparenz reinbringen. Und das findet nicht statt. Für mich ist wichtig, die Alliierten kosten beispielsweise, wie zum Beispiel US-Stationierungen in Europa und in Deutschland. Wer finanziert sie? Wie werden sie finanziert? Wie hoch sind die Summen? Das sind die entscheidenden Fragen für mich.
Meinst du, die Minister hören im Podcast, dass sie das denn jetzt auch sofort in Auftrag geben?
Ja, also ich vermute mal schon, dass uns Herr Pistorius abonniert hat. Also davon gehe ich aus, dass er uns hört. Hallo, Herr Pistorius.
Ja, sind Sie so nett, ja? Machen Sie mal so eine Auflistung, schicken Sie die uns direkt an info@eva-hermann.net und dann sehen wir weiter. Dann können wir uns das mal angucken. Oder ihr schreibt denen, könnt ihr auch machen und fordert mal eine ganz detaillierte Liste an. Die Liste der Bundeswehrprojekte, für die es keine ausreichende Finanzierung gibt, da gibt es einige Posten. Kann ich euch hier auch noch kurz vorlesen, was da so steht. Für den neuen Radpanzer des Heeres sind im 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr 2 Milliarden veranschlagt. Jetzt soll aber das Fahrzeug 700 Millionen mehr kosten. Die Finanzierung ist völlig unklar, zumal das Sondervermögen zunehmend überbucht ist. Andreas, auch beim nächsten Posten sehen wir, der Umbau des Flugplatzes Büchel für die Stationierung der neuen F-35 Kampfjets kostet 700 Millionen mehr als vorab geschätzt. Und auch beim nächsten Posten ist es so, es kostet alles mehr als vorher besprochen. Woran liegt denn sowas? Was ist denn das für eine Haushaltsführung?
Naja gut, also die mangelnde Haushaltsführungskompetenz bei jeder Bundesregierung seit der Gründung der Bundesrepublik ist nun wirklich Usus. Was ich interessant finde, ist, fangen wir gleich oben an, du sprachst von den 100 Milliarden Sondervermögen. Ja. Und Sondervermögen sind Schulden. Mit anderen Worten ist das eben Rüstungsetat. Und wir reden bei 52 Milliarden Milliarden von dem Jahresrüstungsetat der Bundeswehr plus die 100 Milliarden, dann redet man aber nicht von einem Rüstungsetat von 152 Milliarden. Das wäre nämlich jetzt die echte Zahl und dann sind wir weit über 2%, wahrscheinlich beim Doppelten gelandet oder noch mehr sogar des Bruttoinlandsproduktes. Also alle diese Zahlen sind im Prinzip mehr oder weniger so ein mexikanisches Hütchenspiel, was dahinter steht. Und interessant ist auch, dass der Luftwaffenstützpunkt Büchel gerufen wird, weil dort ja drüber gesprochen wurde, auch von den Generälen in diesem sogenannten geheimen Gespräch, welches ja dann abgehört wurde durch die Russen. Also es ist ja auch so ein ganz interessantes Phänomen. Da spielte Büchel ja auch eine Rolle. Und vielleicht auch in Verbindung mit den Taurus-Raketen. Also all diese Dinge sind mehr oder weniger so eine Vernebelungstaktik, damit möglichst niemand die richtigen Fragen stellt. Einfach eine Liste anfertigen, wo kommt das Geld her, wo geht es hin, das war's schon.
Ja, hätten wir jetzt gerne, hat Andreas hiermit nochmal klargestellt. Also, es heißt auf jeden Fall hier, dass die Haushaltsverhandlungen brutal werden. Finanzminister Lindner hat schon mal vorsorglich vorgeschlagen, Mehrkosten für Verteidigung über Streichungen beim Sozialen zu finanzieren.
Ja, das finde ich natürlich wunderbar, dass man den Leuten im Prinzip die sozialen Leistungen kippt. Aber die Frage ist natürlich die, gleichzeitig hat man das Bürgergeld aufgestockt. Und das Bürgergeld wird dann auch gerne in Verbindung gesetzt mit nach dem Motto, wie viele Leute bekommen Renten, wie viel bekommen Bürgergeld und das Bürgergeld sind nur 4% des Rentenetats und so weiter. Wobei die Renten sind Altersansprüche, die Menschen sich erarbeitet haben über 40 Jahre. Das ist ein Eigentumsrecht. Das ist das. Bürgergeld sind Sozialleistungen. Aber man geht gar nicht an die Sozialleistungen ran, zumindest nicht an die, die man wirklich reduzieren könnte, sondern man geht an die Leistungsträger, die jetzt im Rahmen dieser verfehlten Wirtschaftspolitik runtergefallen sind.
Ja, damit hast du sehr elegant auf das nächste Thema übergeleitet, okay. Andreas. Denn genau um diese Dinge geht es hier. Man will, das berichtet die Epoch Times, jetzt an die Beamtenrücklagen ran, zumindest in Schleswig-Holstein. Das ist eine schwarz-grüne Regierung dort und da hat gerade eine Klausurtagung in Sankelmark stattgefunden und da ging es um die mittelfristige Finanzplanung. Denn ein Haushaltsloch von rund 1 Milliarde muss die Landesregierung in Schleswig-Holstein in den kommenden Jahren stopfen. Das sind ja alles Summen. Man kommt überhaupt nicht mehr hinterher. Und die Regierung unter Ministerpräsident Daniel Günther, der ist von der CDU, die wollen jetzt einen Weg gehen, der bislang in Deutschland einmalig sein dürfte. Als erstes Bundesland greift die Regierung in die Rücklagen für pensionierte Beamte, also die Lücke. Wie gesagt, die Lücke von 1 Milliarde Mark bezieht sich auf die kommenden 5 Jahre. Und schon für den Haushalt nächstes Jahr steht die Landesregierung vor der Herausforderung, eine Finanzierungslücke von rund 580 Millionen Euro schließen zu müssen. Andreas, was sagst du zu der Idee, dass man jetzt auf die Rücklagen der Beamten zurückgreifen möchte?
Naja, mich erinnert das Ganze an Ende der 1980er Jahre, als die Sowjetunion kurz vor der Auflösung stand. Und dann war natürlich auch eine Situation, dass man alle Töpfe noch geplündert hatte, die da waren. Und dann ging der Ladenberg unter. Und dabei fielen alle mit dem Hintern runter. Und vor allem auch die Beamten. Beamte auch der höheren Dienste, Professoren, Lehrer, alle möglichen, die im hoheitlichen Dienst gearbeitet haben, haben sich aus Mülleimern teilweise ernährt und mussten irgendwie sehen, dass sie überlebten, weil es plötzlich keine Pensionen gab. Und ich glaube, das haben viele Deutsche noch gar nicht verstanden, dass die Beamtenpensionen alles andere als sicher sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der ganze Laden zusammenbricht, auch auf die gesamten Beamtenpensionäre, das ist die logische Situation. Ein Beamter kostet ein Mehrfaches eines normalen Rentners. Wobei die Rentner ja Rentenansprüche haben durch ihre Arbeit. Während Beamte ja keinen Mehrwert schaffen in dem Sinne, wie einer, der arbeitet in der freien Wirtschaft, der ja Steuern abführt, sondern ein Beamter bekommt ja Steuern und er gibt das Geld quasi dann aus für mehr oder weniger wichtige Dinge, das ist nicht die Frage. Und der Staat bildet keine Rückstellungen, wie das ein Unternehmen machen muss in der Bilanz, dass er weiß, wie viele Beamtenanwärter haben wir, was kommen da später an Gelder auf uns zu. Und deshalb haben sie jetzt angefangen, wie das Unternehmen auch machen müssen, 2018 mit Rücklagen. Und die werden jetzt schon wieder aufgelöst. Mit anderen Worten, man merkt sehr deutlich, die Beamten werden genauso hinten runterfallen wie alle anderen auch. Eigentlich sind das dramatische Entwicklungen und alle im öffentlichen Dienst müssten zusammenzucken und sagen, es geht uns genauso an den Kragen. Deshalb sollten alle zusammenhalten.
Und ich möchte euch noch kurz sagen, wie sich dieser Versorgungsfonds zusammensetzt. Der ist am 1. Januar 2018 eingerichtet worden, aber natürlich gab es das schon vorher. Die bis zum Ende 2017 aufgebauten Versorgungsrücklagen, das waren damals 641 Millionen Euro, die wurden überführt in diesen Versorgungsfonds. Und seitdem zahlt das Land jährlich rund 80 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt an diesen Fonds. Und seit 2020 fließen zusätzlich noch jeweils monatlich 100 Euro für neu eingestellte Beamte in diese Rücklage.
Ja, und das ist die interessante Situation. Man versucht da jetzt Gelder reinzupumpen, aber es kommen bald keine Gelder mehr nach, weil die großen Gelder gehen ja raus für Herrn Habecks Fantasiemodelle des Green Deals und dieser gesamten Dinge, die er da gerade im Rahmen seiner grünen Ideologie umbaut. Und das führt natürlich dazu, dass dieselben Beamten, die diese Umsetzung dieser grünen Ideologie umzusetzen haben, ihre Rechnung dafür bezahlen, indem sie später keine Rente bekommen. Also das ist Wechselwirkung, die man heute schon erkennen kann, was da kommen wird.
Ja, und die Finanzministerin in Schleswig-Holstein, das ist eine Grünen-Politikerin, Heinold ist ihr Name, und sie sagt, also wenn wir das jetzt so machen würden, dann wäre der Versorgungsfonds praktisch leer. Damit hat sie auf der Pressekonferenz zugegeben. Und dann hat sie sich natürlich um Beruhigung bemüht, denn es sind insgesamt 30.000 Versorgungsempfänger, die natürlich unruhig werden dürften. Und die Ministerin sagt, für diese ändere sich ja gar nichts. Sie werden es gar nicht spüren. Und weiter, ich gehe davon aus, dass der Versorgungsfonds, wenn das Land sich aus dieser schwierigen Phase herausgearbeitet hat, dann auch wieder und weiterhin gefüttert wird.
Also ich erinnere mich an Zeiten, das sind richtige Déjà-vus. Im Jahr 1984 fing ich an, mich mit dieser Thematik, dieser zusammenbrechenden Altersversorgungspyramide auseinanderzusetzen durch die geburtenstarken Jahrgänge. Das ist Anfang der 70er Jahre durch den Club of Rome schon damals beschrieben worden und es war logisch, dass das Ding zusammenbrechen wird. Und wenn ich dann noch dran denke, wie dann die Politiker genau dieselben Beschwichtigungsformeln rausgebracht haben gegenüber den heutigen Rentnern, damals waren das ja noch arbeitende normale Menschen, und zwar sind das die damaligen Menschen, die heute Flaschenpfand in irgendwelchen Mülleimern in Berlin suchen. Das ist die Realität. Und Herr Norbert Blüm stand damals und sagt, die Renten sind sicher. Und das sind genau diese Verbrechen an die Menschen, indem man sie eiskalt belügt, wie auch diese Frau Finanzministerin aus Schleswig-Holstein sagt. Die kann es nämlich gar nicht im Griff haben. Und man merkt an diesen Aussagen, wenn sie das wirklich glauben sollte, dass sie nicht den Hauch einer Ahnung hat von dem, was sie dort eigentlich sagt.
Betrug an den Menschen, da hast du vollkommen recht. Es gibt natürlich heftige Gegenstimmen. Der Beamtenbund hat die Pläne der Landesregierung scharf kritisiert und wirft der schleswig-holsteinischen Landesregierung einen Raubzug vor. Wörtlich sagt der Landesvorsitzende des Beamtenbundes, Kai Tellkamp, die Auflösung des Versorgungsfonds ist eine bislang unvorstellbare und dreiste Maßnahme, zumal vor gar nicht langer Zeit noch erwogen wurde, den Versorgungsfonds in der Landesverfassung abzusichern. Und die Regierung verabschiede sich jetzt mit weiteren großen Schritten von einer seriösen und vorausschauenden Haushaltspolitik.
Na, sie machen bei den Beamten das, was sie damals schon bei den privaten, normalen Bürgern, bei den Leistungsträgern, bei den Schaffenden, beim Mittelstand gemacht haben. In den 70er und 80er Jahren hat man die überbordenden vollen Kassen der Rentenversicherung Die waren damals voll, weil dort die geburtenstarken Jahrgänge gearbeitet hatten und haben natürlich Gelder reingepumpt in die Altersversorgungssysteme, sodass die Kassen voll waren bis zum Gehtnichtmehr. Und was hat die Politik daraus gemacht? Die Politik hat Begehrlichkeiten dadurch erlebt und hat dann angefangen, diese Altersversorgungskosten, diese großen Guthaben zu plündern, um damit irgendwelche Wahlversprechen zu machen, um dann an die Macht zu kommen. Und genau in dieser Situation sind wir heute wieder, bloß das geht nicht mehr mit den Privatbürgern, die haben nämlich nichts mehr. Jetzt geht man an die Beamten ran. Ganz logisch und schlüssig durchgezogen.
Und wer gehört auch dazu? Natürlich die Polizei. Und die Gewerkschaft der Polizei hat scharfe Kritik geübt. Der Landesvorsitzende Schleswig-Holsteins, Thorsten Jäger, hat gegenüber der Bild geäußert, wörtlich, der Versorgungsfonds war als verlässliche Rücklage für die Zukunft gedacht. Damit finanzieren unsere Kollegen die Tarif-, Besoldungs- und Versorgungserhöhungen sowie die Bestrebungen nach einer amtsangemessenen Alimentation komplett aus eigener Tasche. Was für eine gefühlte Mogelpackung.
Ja, genau. Und das wird deutlich gesagt und das kennen wir. Und was wird passieren? Gar nichts. Man zieht es durch. Wir werden von Irren regiert, die einer Ideologie verhaftet sind, die nachweislich ununterbrochen gewissermaßen ihrer Lügen überführt werden. Und sie treten nicht zurück. Es gab Zeiten, da mussten Politiker zurücktreten. Das gibt es nicht mehr. Sie machen weiter. Und die Menschen sind offenbar so paralysiert durch die Situation von Corona und all diese Kriegsängste und was man dort macht, dass sie dem nichts mehr entgegenzusetzen haben. Zumindest viele nicht. Aber diejenigen, die frei im Kopf sind, nämlich unsere Zielgruppe und auch von vielen anderen Kollegen natürlich die Zielgruppe, das sind die Menschen, die eben genau diese Dinge weiter sehr bewusst wahrnehmen und aufmerksam immer wieder beobachten, in welche Richtung geht das. Das Ganze natürlich nicht, um in eine Lethargie oder in eine Depression zu verfallen, sondern immer das Licht am Ziel, am Horizont und gerade darauf zuschreitend, aber niemals den Faden aus den Händen verlieren.
Deswegen gibt es auch wieder diesen Kongress, der übrigens in dieser Woche anfängt. Es sind nur noch wenige Tage für die Anmeldung. Am Freitag geht's los. Es ist der 15. Heute ist der 11. März. Und wir bitten alle, die sich noch anmelden wollen, wenn möglich nicht am letzten Tag, denn dann kann es vielleicht auch leicht zu Überlastungen kommen und Verzögerungen und so weiter. Ja. Lieber ein bisschen vorher anmelden, am besten jetzt in den nächsten 2-3 Tagen, damit das Ganze ja, ohne große Probleme vonstatten geht. Wir kommen zum nächsten Thema. Dein Lieblings-Superminister Habeck, der ist ja in den USA gewesen. Er hat aber nicht nur dort, da kommen wir gleich drauf, was er sich da so alles geleistet hat. Er hat jetzt auch ein, wie Julian Reichelt bei News schreibt, übles Ultimatum an Deutschland gestellt. Überschrift: Findet euch mit Massenmigration ab oder die Wirtschaft kollabiert. Also da sind zwei Zusammenhänge auf einen Nenner gebracht worden, die mehr als abstrus wirken. Julian Reichelt hat einen großen Kommentar bei News geschrieben und er sagt, das größte und gefährlichste Versagen dieser Bundesregierung, natürlich getrieben von grüner Ideologie, liegt in der Migrations- und Wirtschaftspolitik. Die illegale Migration wächst, die Wirtschaft schrumpft. Jeden Monat strömen Zehntausende über unsere Grenzen auf der Suche nach einer besseren Zukunft, natürlich im deutschen Sozialstaat. Und das bedeutet logischerweise, dass wir mit immer weniger Geld immer mehr Menschen bezahlen müssen.
Ja, das ist logisches 1 und 1. Und wozu das führt, das wissen wir natürlich jetzt. Wir geraten gerade in den Staatsbankrott, der direkt vor uns liegt.
Also weiter heißt es, dass jeder Mensch, der noch einigermaßen vernünftig denken kann, eine Vorstellung von dem hat, was zu tun ist. Nämlich Deutschland muss die Migration radikal beschränken. Wir können uns das nicht mehr leisten. Wir haben auch nicht mehr genügend Wohnraum, nicht genügend Platz. Es fehlt die Wirtschaftskraft, um neue Wohnungen zu bauen. Aber die Grünen machen genau das Gegenteil. Man will nicht nur alleine noch mehr Migration, sondern die Grünen missbrauchen ihr eigenes Versagen in der Wirtschaftspolitik, um das Land jetzt zu erpressen. So sieht es Julian Reichelt nach dem Motto, entweder wir akzeptieren noch mehr Migration oder die Wirtschaft bricht vollends zusammen. Eine Art Ultimatum. Und er hat, also Julian Reichelt hat ein Video ausgewertet, in dem Robert Habeck ganz unverhohlen seine Ansage macht. Reichelt sagt, es ist grüne Ideologie getarnt als Wirtschaftspolitik und jedes einzelne Wort sei bemerkenswert. Aussage Nummer eins, da sagte Habeck unter anderem, ich würde jetzt extra sagen oder ich würde extra jetzt sagen, Arbeitskräfte, also wenn es um die Migranten geht, weil es schon lange nicht mehr nur um Facharbeiter geht. Also das ist eine ausdrückliche Wendung der Regierung, die uns ja seit Jahren erzählt hat, es gehe ausdrücklich nur um die Einwanderung von Fachkräften. Jetzt sagt Habeck das Gegenteil. Ich würde extra sagen, Arbeitskräfte bedeutet, dass einfach jeder kommen, jeder bleiben soll, ohne jegliche Qualifikation, ohne Sprachkenntnisse, ohne irgendetwas. Und für Habeck gilt per se einfach jeder Mensch als Arbeitskraft, weil es uns ja an allen Ecken und Enden fehlt. Und was das bedeutet, sagt Reichelt, könnte kaum klarer sein, die unkontrollierte Migration wird jetzt zur Strategie erklärt, zum System.
Ja, also das ist schon die Situation. Es war vorher diese klar kolonialistische Einstellung von Habeck und auch von den anderen Konsorten dieses Ampelregimes zu sagen, wir werden jetzt die anderen Länder um die ganzen Fachkräfte erleichtern. Denn nichts anderes ist das ja, wenn wir sagen, wir werben die Fachkräfte aus anderen Ländern ab, wo die natürlich auch gebraucht werden, dann ist das natürlich eine Diffamierung und natürlich ein kolonialistisches Verhalten gegenüber diesen anderen Ländern. Aber jetzt kommen sie aus der Hecke mit der Wahrheit. Es ging ihnen natürlich nicht darum, und alle, die mitgedacht hatten, die haben das natürlich relativ schnell erkannt, es geht darum, Deutschland zu fluten und um nichts anderes. Ich meine, eins und eins ist immer noch zwei. Und wir sehen natürlich jetzt auch die Folgen, die wir daraus haben. Und ich erinnere mich auch an die Aussagen von Frau Göring-Eckardt, die sagte, sie kommen dann auch in die Sozialleistungen und befruchten auch unsere Sozialleistungssysteme und wir freuen uns darauf. Also eine solch absurde, krankhafte Aussage von Menschen, die offenbar wirklich ihr Hirn einfach nicht mehr einschalten können, da wird es dann wirklich ganz, ganz schlimm.
Ja, ist ja nicht nur Frau Göring-Eckardt, sondern auch Claudia Roth, die im Moment durch echt ganz gezielte Antisemitismus-Anstalten von sich reden macht und die ja Deutschland als mieses Stück Scheiße gerne bezeichnen lässt und sich dazu mitbekennt. Und Julian Reichelt wiederholte ja auch einige Sätze von Robert Habeck, von dem Folgendes kommt: Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Ja, und Habeck hat diese Sätze 2010 geschrieben. Das zeigt ja, was für ein komplett anderes Land er sich wünscht.
Naja, es zeigt vor allem, was er für eine arme, verlorene Seele ist. Ein Mensch, der nicht einmal ein Gefühl von Heimat hat, ein Gefühl von der Verwurzelung zu dem, was er Heimat nennt, den Boden zu spüren, mit der Hand einfach mal durch die Erde zu gehen und das Gefühl dafür zu entwickeln, das ist ihm offenbar nicht geblieben. Und das ist das Entscheidende, dass es jetzt umschlägt in einen Hass auf die eigene Heimat. Und ich sage ja immer wieder, oder wir, die größten Gegner, die größten Feinde von Deutschland, die sind aus Deutschland selbst. Das ist ein innerer Zermürbungsprozess, der stattfindet, ein Zerstörungsprozess. Aber das Interessante ist, diejenigen, die heimatverbunden sind, nämlich die Patrioten sind. Patrioten sind die Menschen, die ihre Heimat lieben. Das sind keine, die andere Länder verachten, sondern einfach nur Menschen, die ihre eigene Heimat lieben. Genau wie der Kenianer auch Patriot ist und der Inder Patriot. Und wir freuen uns darüber, wenn jeder seine Emotion, seine tiefe Verbindung und auch ja, seine Empfindung zu seiner Heimat behält. Wenn das weggeht, merkt man, wie ein Land zerfällt. Und das erleben wir hier gerade.
Ja, leider. Und da sitzen solche Figuren in der Ampel, die einfach agieren können. Und was ich immer wieder ganz merkwürdig finde, es tut mir leid, sie können es ja, ungestraft bis jetzt tun. Da ist niemand, der sie aufhält oder sagt, ihr dürft nicht mehr weitermachen, sondern im Moment tut sich da noch nicht viel an Gegenwehr. Es gibt noch eine weitere Aussage, auf die ich kommen möchte, die Julian Reichelt hier aufführt, die Herr Habeck getätigt hat, Andreas, die dürfte dich interessieren. Wenn wir alle diese Menschen, also die ganzen Migranten, nicht als Freunde und Deutsche betrachten, dann kollabiert die Wirtschaft. Also alle diese Menschen, die über das eingerichtete Fluchtsystem zu uns gekommen sind. Reichelt sagt einfach, alle Menschen, die nach Deutschland kommen, sollen wir als Freunde und Deutsche betrachten, sonst kollabiert die Wirtschaft. Das ist ja nichts anderes als eine Drohung. Wir akzeptieren die Ideologie der Grünen Partei oder Robert Habeck führt uns in den Untergang. Ihr macht, was wir wollen oder ihr verliert alles. Das ist die Wahl, vor die Robert Habeck die Menschen jetzt stellt. Man würde es kaum glauben, wenn es nicht den Beweis in diesem Video gäbe.
Naja, das Problem ist ganz einfach. Es geht ja genau darum, dass die Wirtschaft zerstört wird. Und es kriegt nur alles immer wieder irgendwelche anderen Namen. Und es wird ja so nach Belieben die Strategie geändert. Weil man baut darauf, dass alles das, was vor einem Jahr gesagt wurde von der Politik, von denselben Leuten wie Habeck, dass das heute die meisten Bürger gar nicht mehr wissen. Man verachtet die Bürger und hält sie für strunzdumm. Und sie treffen damit ja auch im Prinzip ins Schwarze bei einer großen Menge. Aber die Menge ist mittlerweile kleiner als die Masse. Die überwiegende Mehrheit hat es begriffen, dass es falsch läuft. Sie traut sich nur nicht aus der Hecke zu kommen. Und wenn dieser Punkt erreicht wird, und davor hat das System wahnsinnige Angst, dass wenn die plötzlich sagen, jetzt reicht es und eine Eigendynamik des Widerstandes entsteht, dann geht das ganz schnell. Und dann werden die wenigen Mitläufer, die wir haben, die sich von der Mainstream-Presse einseifen lassen, jeden Tag neu, die werden dann auch sofort kippen und werden dann sagen, wir waren ja auch schon immer dagegen. Aber darum geht es eben halt nicht. Das System hängt am seidenen Faden aus meiner Sicht. Und das ist eine gute Situation.
Genau. Und sie zeigen ja auch immer mehr, was sie können bzw. was sie nicht können. Herr Habeck, ich habe es vorhin gesagt, war in den USA und die Bild hat eine saftige Überschrift gewählt, nämlich indem sie ihn wörtlich zitiert haben. Habeck belehrt die Weltpolitik, solve the fucking problems. Mit anderen Worten, löst die Scheißprobleme. Das sagt er den Amerikanern bei einem Besuch in der Columbia-Universität in New York. Und es ist nicht gerade diplomatisch, was er da so losgelassen hat. Natürlich geht es um seinen geliebten grünen Klimaschutz. Und er findet, dass also Deutschland viel mehr tut als die Amerikaner. Und das hat er vor Studenten dieser Columbia-Universität in einer Rede gesagt und damit sich auch allgemein an die Politik gerichtet. Und er kritisierte konkret, der Superminister Habeck, dass die USA pro Kopf einen der höchsten CO2-Ausstöße weltweit hätten und die Regierung von Präsident Biden nicht genug tun würde, um das zu ändern. Wörtlich sagt er, ich höre viel Gerede und ich weiß, dass Ihre Regierung die Entscheidung getroffen hat, wie Europa 2050 klimaneutral zu werden. Aber Sie sind weit, weit davon entfernt. Entschuldigung, aber Sie sind nicht auf Kurs. Die USA sind nicht auf Kurs. Deutschland war es auch nicht. Jetzt bringe ich es auf Kurs.
Ja. Diese Hybris von Habeck, diese gnadenlose Fehleinschätzung und Überheblichkeit ist wirklich ganz, ganz schwer noch überhaupt zuzuordnen. Ich meine, nochmal, er ist ein Kinderbuchautor. Übrigens nicht mal eigenständiger, sondern Co-Autor, um das auch nochmal ganz klar zu sagen. Also unterhalb des Kinderbuchautors ist er quasi Co-Autor. Wobei die Kinderbücher, die er geschrieben hat, mit nichts mit dem gemein hatten, was meine Kinderbücher hatten oder die ich meinen Kindern vorgelesen habe beispielsweise, wo es wirklich um Kinderbücher ging. Also wir müssen sehen, dass Herr Habeck ein Kinderbuch beispielsweise mitbeschreibt, wo es um die Romantik geht bei Kindern bei einem Blackout. Wenn das Kinderbücher sind, dann merkt man schon im Prinzip, wie krank muss man eigentlich gestrickt sein, um ein romantisches Buch über ein Blackout zu schreiben, wie die Kinder das durchleben. Und diese Figur, die jetzt Bundeswirtschaftsminister spielt und absolut bewiesen hat, keine Ahnung zu haben. Die sagen, die Wirtschaft läuft, aber die Zahlen stimmen nur nicht. Oder sagt, die sind nicht insolvent, die haben nur aufgehört zu produzieren. Dann wissen wir doch im Prinzip, dass das hier eine Bankrotterklärung des Intellekts ist, dieses Mannes. Und der steht jetzt an einer Universität, vertritt Deutschland. Und da gibt es auch noch gute Studenten und auch noch gute Wissenschaftler. Das ist ein bisschen anders sogar noch als in Deutschland. Und erklärt ihnen, dass sie zu blöd sind und sagt nach dem Motto, löst ihr euer Scheißproblem. Ihr seid ja überhaupt nicht fähig. Das, was ich da in Deutschland mache, das könntet ihr eigentlich auch. Es ist ja, das ist ja wirklich Stoff für einen Film, wo man sagen würde, sag mal, wie absurd ist denn das? Das wird ja bei jedem Regisseur durchfallen, so ein Film.
Also Reitschuster hat sich mit diesem Auftritt auch beschäftigt. Und hat festgestellt, dass den Amis die Rede von Habeck scheißegal gewesen ist. Er hat dazu auch einen Bildartikel bemüht, aber auch andere Recherchen und schreibt, dass den Amerikanern Habecks Auftritt scheißegal war oder herzhaft egal. Ich will das Wort jetzt auch nicht so oft sagen.
Er macht es deshalb, weil es eben halt Habeck auch genommen hat, löst euer Scheißproblem und deshalb sagt er jetzt scheißegal, logisch.
Ja, logisch. Klar war, natürlich hat er es. Es ist aber gut, dass du es nochmal... Ja, hast du toll recherchiert. Genau, und jetzt wissen wir es alle gut. Also, er schreibt, Reitschuster, anders als in Deutschland nahm in den USA kaum jemand von der Ruckrede Notiz, frei nach dem Motto von Franz Josef Strauß, nicht mal ignorieren. Während hier breit berichtet wurde, fand im Land der Adressaten, also den USA, nicht mal die Uni-Zeitung der Columbia Universität den Auftritt des Vizekanzlers erwähnenswert, was nun natürlich unseren Weltrettern in den Redaktionen bitter aufstößt, schreibt Reitschuster und wiederholt nochmal den Titel der Bild, knallhart Auftritt des Vizekanzlers. Und und dann geht es hier um eine sogenannte Ruckrede, jedenfalls hat die Bild das so beschrieben. Aber wie gesagt, man hat da keine große Notiz genommen, auch in den altehrwürdigen Zeitungen rund um diese Columbia-Universität hat man sich nicht um das Thema gekümmert, obwohl sich Habecks Team so angestrengt habe und den Minister wörtlich über zwei Tage vor die wichtigen Gebäude Washingtons zum Fotoshooting geschleppt habe. Zum Weißen Haus, zum prächtigen Eisenhower Building, dem Dienstsitz von Kamala Harris, heißt es in dem Bericht. Aber auch die Vizepräsidentin fand keine Zeit für den Vizekanzler Deutschlands. Präsident Biden sowieso nicht. Die US-Presse war denn auch bei keinem der Treffs auszumachen. Was will der denn überhaupt da drüben?
Ja, der hat ein paar Tage Urlaub gemacht auf Kosten des Steuerzahlers und hat dabei nebenbei noch so ein bisschen den Ruf von Deutschland ruiniert. Das ist das Ganze, was da gewesen ist. Also, und die Tatsache alleine, dass das zugelassen wird, das ist das Verwunderliche. Und dass dann noch die Zeitung oder sonst sich jemand darüber aufregt, dass das dann im Prinzip keine Beachtung findet. Ja, wie denn?
Wir wissen nun hinreichend, dass die EU unter Ursula von der Leyen mit ihrem Green Deal Deutschland infiziert hat. Vielleicht war es auch umgekehrt, dass die Deutschen da ihr gemeinsames Green Deal-Süppchen kochen und den größten Ehrgeiz der ganzen Welt zutage bringen. Das können wir ja beobachten, dass all das, was die Deutschen wollen, im Rest der Welt, naja, ein bisschen mitleidig belächelt wird. China hat sich zurückgezogen aus diesen ganzen CO2-Emissionsabkommen, Russland auch, viele andere Länder, Indien zum Teil. Und selbst Joe Biden hatte vor kurzem angekündigt, dass diese Verbrenner-Ausverschwörung doch zu überdenken sei und diese Glorifizierung der E-Autos vielleicht doch nicht so ganz richtig war und dass man da jetzt doch ein paar Sachen anders machen wird. Ich meine, da finden Wahlen statt, die können natürlich nicht einfach so weiter herumholzen. Außerdem hatte Joe Biden sich auch aus ehrgeizigen Zielen, Klimazielen, was die Windkraft angeht, verabschiedet, beziehungsweise will man das weit, weit nach hinten schieben. Nur Herr Habeck, naja, und Ursula von der Leyen, die ist natürlich auch nicht begeistert, denn auch in der EU hat man jetzt gesagt, wir werden uns distanzieren von diesem Verbrenner aus. Das heißt, eigentlich läuft ja alles gut. Es läuft nicht so, wie die Grünen ich sage es in Anführung, Götter sich das vorstellen und wünschen, sondern es kommt mehr und mehr der gesunde Menschenverstand zutage. Und deswegen ist auch, glaube ich, die Entwicklung, die wir derzeit beobachten können, eine gute.
Ja, die Entwicklung ist gut, aber wir müssen einfach sehen, wir fühlen uns natürlich, Deutschland fühlen wir uns doch verbunden sehr, sehr stark oder dem deutschsprachigen Europa. Da gibt es eben halt Opfer bei dieser Fehlpolitik und das wird eben halt das deutschsprachige Europa sein. Und darum tut es mir leid, weil wir fühlen uns da verbunden und wir wollen natürlich so schnell wie möglich, dass der Irrsinn aufhört. Deutschland ist natürlich auch eines. Sie sind natürlich auch gewohnt, wieder aufzubauen. Die sind wirklich krisenerprobt wie kaum ein anderes Land auf dieser Erde und haben immer wieder aus den Trümmern Neues aufgebaut. Und noch haben wir diese Trümmer nicht und wir können nur hoffen, dass wir sie auch nicht bekommen. In Anbetracht dieser ganzen Kriegshysterie, die jetzt gerade wieder geschürt wird. Man weiß ja nie, welchen Gang sie noch nach oben schalten.
Ja, und wir bleiben noch kurz bei der Klimapolitik der Amerikaner. Da gibt es ja einen Sonderbeauftragten der US-Regierung für Klimaschutz. Das ist John Kerry, der ja auch schon Vizepräsident der Vereinigten Staaten gewesen ist. Und der tritt jetzt ab, man nennt ihn auch den Klimazar. Und er sagt, der Kampf gegen den Klimawandel sei kein bilaterales Problem, sondern betreffe viele Staaten. Kein Land könne ihn alleine bewältigen. Damit spielt er natürlich auf die WHO an, die ja mit diesem globalen Pandemievertrag und den internationalen Gesundheitsvorschriften jetzt im Mai diesen Jahres alles unter Dach und Fach bekommen möchte, damit sie die Gesundheits- und Impfthemen mit den Klimathemen zusammennehmen und sozusagen die globale Faust über die Welt legen können. Und da ist natürlich Herr Kerry einer, der da ordentlich zugearbeitet hat und unermüdlich von Klimagipfel zu Klimagipfel gereist ist, schreibt die Tagesschau, um die Welt davon zu überzeugen, sich möglichst von fossilen Brennstoffen so bald wie möglich zu verabschieden. Das hat er aber alles mit dem Privatjet vorwiegend gemacht.
Naja, klar, logisch. Das hat man ja neulich auch schon mal gehört mit diesen Privatjets. Da ist ja zum Beispiel Bill Gates dazu befragt worden, wie er es denn vor seinem Gewissen verantworten könnte, zu sagen nach dem Motto, er will sich jetzt gegen diese CO2-Emissionen, aber gleichzeitig dann eben halt mit dem Privatjet durch die Gegend fliegt. Und daraufhin hat er geantwortet, er würde also alleine durch seine Gelder so viel Gelder in diese Fonds reinzahlen, damit er also quasi eine super CO2-Bilanz hat. Und aus diesem Grunde kann er das natürlich rechtfertigen. Und so wird das dann eben halt auch dargestellt.
So, Herr Kerry hatte noch ein paar Hinweise gegeben, was unter Joe Biden alles klimamäßig passiert ist. Und er findet, dass man also viel getan hat, viele Herausforderungen angegangen ist und Joe Biden habe das sogenannte Prepare-Programm ins Leben gerufen. Das Prepare-Programm will einer 500 Millionen Menschen in den Dritte-Welt-Ländern helfen, sich bis 2030 an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Andreas, also wieder eine kolonialistische Herrenart, Fahrradwege in Peru einzurichten.
Naja, man darf nicht vergessen, dass Herr Kerry ein Politiker war. Er war ja nun auch 13 bis 17, war er ja nun auch Außenminister. Und er selber gehört ja auch zur Gruppe der Wohlhabenden. Er wird wohl zu den Milliardären im Prinzip zu rechnen zu sein. Und man muss sich mal fragen, wo kommt eigentlich ein solches gigantisches Vermögen her, wenn man als Politiker gearbeitet hat und da, was weiß ich, 20.000 oder 30.000 Dollar im Monat bekommt. Das reicht für Milliarden eben bei weitem nicht, weil eine Milliarde sind eben halt 1.000 Millionen. Und da muss man natürlich auch nochmal nachhaken, die gehören immer irgendwie alle gemeinsam unter dieselbe Decke, unter dem der gesamte Muff abläuft.
Ja, und unter dieselbe Ecke oder Decke kommt dann auch Kerrys Nachfolger. Das soll der Biden-Berater John Podesta werden, der sich auch gerade in Sachen Donald Trump und Denunziationen ziemlich weit rausgewagt hatte. Und der war bislang vor allem in der US-Regierung dafür verantwortlich, den von Joe Biden initiierten Inflation Reduction Act umzusetzen. Darüber hattest du hier schon einiges gesagt. Dieses Klima- und Sozialpaket, so wird das genannt, sieht Investitionen von rund 370 Milliarden Dollar in eine grüne Energiewende vor. Das ist so viel wie noch nie zuvor in der US-Geschichte.
Naja, und vor allem sind diese Gelder, nämlich dieses Inflation Reduction Act, eben nicht der Green Deal, sondern dieser Podesta ist quasi eine Art Feldwebel gegen die deutsche Industrie gewesen. Das war seine bisherige Aufgabe, also quasi den Krieg gegen die deutsche Industrie umzusetzen. Dieses Inflation Reduction Act mit dem sogenannten Green Deal als Label ist nichts anderes, als dass man mit ganz viel neuem Geld, was man druckt, indem beispielsweise die amerikanische Regierung Anleihen druckt und die Federal Reserve diese Anleihen kauft mit neuem Geld. Dieses neue Geld wird dann eben halt auf der Sicherheit der Basis der Anleihen gedruckt, die der Staat vorher gemacht hat, also das klassische Hütchenspiel. Und diese Gelder werden genommen, um damit in Europa gesunde Unternehmen anzulocken, um sie herauszuziehen aus dem deutschen Wirtschaftsraum, die ja nun auch vorher mit diesen hohen Energiekosten durch Nord Stream 1 und 2, und da schließt sich ja der Kreis wieder, im Prinzip langsam an den Ruin getrieben wurden. Und damit werden die nach Amerika rübergezogen, weil Amerika hat eine Reindustrialisierungsphase. Sie bauen die Industrie auf, indem sie die gesunden Unternehmen aus Europa übernehmen, während die Deutschen oder die Europäer eine Deindustrialisierungsphase haben, also die Industrie gewissermaßen abzuschaffen.
Andreas, das war jetzt ein Artikel der Tagesschau und man findet das alles toll, was die da machen. Also in den USA, dieser John Kerry und jetzt der Herr Podesta und Joe Biden ja sowieso. Also es ist wirklich so, wenn man Herrn Kerry sich genauer ansieht, den Klimazar, könnte man sagen, das ist ja eher eine Lobbyistenfunktion für die Klimaindustrie, die er da eingenommen hat.
Eindeutig eine Lobbyistenfunktion. Also die Amerikaner, die sind ja nun da auch letztendlich ganz stark mit immer wieder betroffen in der Situation. Und die Tagesschau schreibt da ja, und nichts anderes ist ja das, was wir jeden Tag hören, die Wiederholung der Endlosschleife der wissenschaftlich definitiv nicht bewiesenen Behauptungen, dass wir eine Klimakrise hätten und die Welt gefordert ist, hier alles zu tun, um einen Untergang der Erde zu verhindern. Das ist ja die Hauptargumentation. Und letztlich geht es um die Stimulierung der Klimaindustrie. Darum geht es nämlich, die man als weiteres Spielfeld, nämlich nach den ganzen Derivatenorgien an den Börsen, neu erfunden hat. Die Klimaentwicklung oder diese Climate Change ist ja eine Erfindung, ja? Denn die Maschine der Geldumverteilung muss ja irgendwie weiterlaufen.
Ja, und es geht immer und immer und immer wieder ums Geld. Wir wissen ja, dass man mit den offiziellen Klimamodellen ein offizielles Ergebnis zusammengezimmert hat, das vorn und hinten wissenschaftlich nicht bewiesen ist, zurechtgedreht eher, aber das Spiel muss und soll ja offenbar auch weitergehen. Und John Kerry, der hat eine Tochter, wir haben hier schon mal über sie gesprochen, und die tritt, wie das ja auch in den Feudalsystemen so üblich ist, in die Fußstapfen ihres Vaters. Und du hast dir diese sehr abstrusen Zusammenhänge der Verschleierung einmal näher angeguckt.
Ja, ich muss das nochmal, falls das mal isoliert herausgenommen wird, hier rausgezogen wird, aus unserem Podcast nochmal kurz klären, dass es wissenschaftlich eben halt nicht bewiesen ist, ist es ganz eindeutig zu erkennen, wenn man mathematische Modelle fährt. Das sind keine mathematischen Theorien und auch keine wissenschaftlichen Forschungen, sondern Modelle. Das sind quasi Computerspiele. Und wenn dort mehr als 5, 6 oder 7 Variablen maximal eingeführt werden, man dieselben Modelle immer wieder neu berechnen kann mit denselben Daten und es kommt jedes Mal ein anderes Ergebnis aus, weil mehr als 7 Variablen kann ein Computer modellhaftig nicht berechnen. Also muss man den Computer vorher so ausrichten, einen Trend einbauen oder eine Richtung einbauen, in welche Richtung er rechnen soll. Und mit anderen Worten, man programmiert einen Computer auf das Ergebnis, was rauskommen soll. Und jetzt gibt man irgendwelche Daten rein und dann kommen interessanterweise genau die Ergebnisse raus, die man jetzt reingegeben hatte. Ja, und dann sagt man, oh, damit ist der Beweis erbracht, dass es so ist. Kommen wir zu Frau Vanessa Carey. Die ist 1976 geboren und kommt, wer hätte es gedacht, von den Young Global Leaders des WEF. Ist also auch eine Jüngerin von Klaus Schwab, um es mit dem Hauch der Satire mal auszudrücken. Vanessa Carey hat die NGO Seed Global Health gegründet. Diese Seed Global Health hat allein im zweiten Quartal 2021 zum Beispiel von Pfizer, dem Pharmakonzern, 150.000 US-Dollar für das Thema Influenza Campaign to COVID Fight Misinformation erhalten. Also quasi eine Organisation, die dafür zu sorgen hat, dass man über Influenza angebliche Missinformationen entgegentritt, die über Covid laufen. Also quasi impfkonform zu arbeiten. Vanessa Carey hat sich im System offenbar gut hochgearbeitet, wozu man ja auch bestimmte charakterliche Eigenschaften braucht. Offenbar hat sie die. Inzwischen wurde sie übrigens vom Chef der WHO, Herrn Tedros, haben wir ja auch oft hier bei uns im Programm, da wurde sie zum WHO Director General Special Envoy for Climate Change and Health im Juni 2023 berufen. Also hier haben wir es wieder, dass der Klimawandel und die Gesundheit untrennbar miteinander verkoppelt wird.
Ja, und ich meine, der Carey ist schon 80, ist klar, dass er da eine jüngere Tochter ins Rennen schickt und man scheint sich ja auch überall einig zu sein. Ich meine, sonst kann sie dir auch nicht ein Privatjet oder vielleicht sogar mehrere leisten, um da in der Welt herumzufliegen. Wir sehen aber auch schon bei Vanessa Carey eins der üblichen Verstrickungsnetzwerke in ominöse Gesellschaften zwischen WEF, der WHO, der Covid-Kollaborateure, der Nichtregierungsorganisationen. Alle gehen sie gegen angebliche Falschinformationen vor in Bezug auf Covid-Propaganda, in Bezug auf Klimaschutzziele. Und ich denke mal, wir müssen uns den Namen Vanessa Carey merken für die Zukunft als neue, ich setze es in Anführung, Propagandafigur.
Das ist definitiv und ich habe mir das mal angesehen. Und interessant ist ja auch, dass die Covid-Gap, Gap-GAP, das GAP steht für Global Action Plan, also globalen Aktionsplan in Covid-Fragen. Also da wissen wir schon wieder, in welche Richtung da gearbeitet wird. Das wiederum ist ein Ableger von der NGO Covid Collaborative. Und das ist wieder diese Covid Collaborative, wird von der Bill & Melinda Gates Stiftung und Rockefeller finanziert. Hierzu gibt es allerdings keine direkte Zahlung, die sich in der Grants-Datenbank, also in der Zuwendungsdatenbank, wo die Gelder quasi diskutiert wird, die Investitionen, die findet man dort nicht wieder. Und im Covid-Gap, da sitzt wiederum ein Herr Scott Gottlieb. Und das ist ein Pharmalobbyist. Und der sitzt neben seinen Behördentätigkeit, interessant, der ist behördentätig für medizinisch-politische Maßnahmen, zum Beispiel in Pandemien und gleichzeitig auch noch bei Pfizer im Management. Auch schon mal wieder ganz interessant. Und bei dieser Organisation NGO Covid Collaborative sitzt ebenfalls eine gewisse Caroline Reynolds. Die ist Mitbegründerin von dem Pandemic Action Network. Und dieses PAN, Pandemic Action Network, wurde im April 2020 von Eric Smith, Johnson & Johnson, also auch wieder einer der großen Konzerne, Gordon und Betty Moore Foundation und der Gates Foundation gegründet. Bisschen viel, aber ich will das einfach mal nennen für diejenigen, die sich mit diesen Begrifflichkeiten auch auskennen und die ein oder andere Unternehmung schon mal gehört haben.
Das sind die üblichen Verdächtigen.
Genau so sieht das aus. Bezahlt wird diese NGO PAN direkt übrigens von einem Sorge-Unternehmen, von Bill & Melinda Gates und von Rockefeller. Übrigens hat die Bill & Melinda Gates Stiftung nachträglich die Beschreibung für diese finanziellen Zuschüsse geändert. sodass diese Zahlung an das PEN nicht mehr direkt nachvollziehbar ist. Also auch da sehen wir die Verschleierungstaktiken. Und wen wundert's, Frau von der Leyen ist offenbar ebenfalls lobbyistisch bei der PEN-Organisation auch zu finden.
Ich möchte für alle die, die immer noch zweifeln, einfach vielleicht auf einen Satz aus der Bibel kurz kommen, wo es heißt, am Ende, wenn also die Menschheit bereits in dem jüngsten Gericht ist, wird der Antichrist sein Haupt erheben. Haben wir hier schon öfter besprochen. Der Antichrist, also das Dunkel, das von Luzifer organisierte und orchestrierte Menschenmaterial, das sich hier als Weltherrscher aufspielen will. Das ist ja damit gemeint. Also das heißt aber, er wird sein Haupt heben. Es heißt nicht, dass er erst dann kommt. Mit anderen Worten, wir befinden uns in der Zeit, wo wir das jetzt erkennen können. Jetzt erst, weil er sein Haupt erhebt und damit für uns sichtbar wird. Und ich denke mal, Andreas, dieser Erkennungsprozess, das ist das Schwierigste für viele Menschen, aus dem Vertrauen herauszutreten, heraustreten zu müssen, weil man einfach nicht mehr dran vorbeikommt, um dann zu erkennen, wir können uns nicht in Sicherheit wiegen mit diesen Herrschaften da an der Spitze, sondern wir müssten aufs Äußerste alarmiert sein.
Also wenn wir es aus europäischer Sicht einmal sehen, 2014, ein Jahr bevor Frau Merkel die Außengrenzen Deutschlands und Europas aufgegeben hat und hat gesagt, wir brauchen keine Grenzen mehr, jeder kann kreuz und quer hin und her reisen und hat damit eine Zerstörung eingeleitet, gesamter Weltenteile. Und 10 Jahre her, 2014, hätten wir uns niemals vorstellen können, welche Nachrichten wir hier heute diskutieren müssen. Niemals. Das wäre die übelste wirklich Fantasie gewesen. Man hätte gesagt, das sind also wirklich nur Gedanken von irgendeinem spinnenden, krankenden Krankenkopf. Und genau diese Dinge haben wir jetzt. Und das ist dieser Antichrist, der uns regelrecht ins Gesicht sieht im Augenblick. Mhm. Und wir alle können ihn sehen. Er guckt uns an, er fletscht die Zähne, er grinst uns an, er hat große Augen und wir sind ihm vermeintlich ausgeliefert. Real sind wir es aber eben nicht. Weil er kann nämlich nichts dagegen tun. Wenn man sich mit den grünen Büchern beschäftigt und weiß, was zum Beispiel in den 20er Jahren passiert ist, wenn man sich damit beschäftigt, wie bereits damals schon Luzifer so in Ketten gelegt wurde, dass es jetzt nur noch Eigendynamiken sind der Menschen selbst, die dieses Schlechte und Böse und Dunkle weiter verbreiten und nicht mehr Luzifer. Wenn wir wissen, dass wir morgen die Möglichkeit hätten, nein, sofort und heute und hier und jetzt, das Ganze sofort zu beenden und das Dunkle nichts dagegen tun könnte, dann wären wir einen Riesenschritt weiter. Und ich glaube, genau darauf laufen wir hin.
Naja, dafür gibt es auch die Abendgebete, wo wir uns ja gemeinsam stark machen, indem wir den Herd unserer Gedanken reinigen und dann auch reinhalten, damit wir gerade diesem Antichristen oder Luzifer keine Kraft mehr geben, sondern sie ihm entziehen, sodass er irgendwann zusammensinken muss. Wir haben noch 2 Meldungen, die machen wir beide kurz, Andreas. Ich sehe, du schaust schon wieder auf die Uhr, aber es ist doch noch wichtig, denn ihr Lieben, wenn ihr gerne Kaffee trinkt, dann solltet ihr euch vielleicht schon mal beginnen, ein schönes Arsenal anzulegen, für Zeiten, wo der Kaffee rar wird und teuer wird. Und das wird er offenbar werden. Und warum? Wegen der grünen Klimapolitik. Das Ganze gilt für Deutschland und für Europa. Da wird es eng ab nächstem Jahr mit dem Kaffee. Warum? Ja, die Kaffeebranche, die ganze Kaffeebranche, ist alarmiert, denn die Versorgung wird ab nächstem Jahr nicht mehr sicher gewährleistet werden können wegen einer neuen EU-Verordnung. Der Deutsche Kaffeeverband teilt mit, uns droht eine Unterversorgung auf dem deutschen und europäischen Markt. Die Preise werden signifikant steigen und Millionen Kaffeebauern werden durch die EU-Regelungen auch in ihrer Existenz bedroht. Also es geht um die im letzten Jahr in Kraft getretene und ab dem 30. Dezember anzuwendende EU-Regelung für Entwaldungsfreie Lieferketten. Die Regelung verlangt von Unternehmen künftig eine Sorgfaltserklärung, dass für ihr Produkt nach dem 31. Dezember 2020, also rückwirkend, kein Wald gerodet oder geschädigt wurde. Das gilt aber nicht nur für Rohstoffe wie Kakao oder Kaffeebohnen, sondern auch für bestimmte Folgeprodukte wie Schokolade, Leder oder Möbel. Und wer sich nicht an diese Vorschriften hält, der muss mit hohen Strafen von mindestens 4% des Jahresumsatzes in der EU rechnen.
Ja, das sind jetzt die nächsten Phasen. Die gehören natürlich alle noch zu dem in Zeitlupe laufenden, zu dieser Operation Sunrise, von der wir gesprochen haben. Das gehört ja alles zu Lieferkettenversorgung, das gehört zur Produktvielfalt und so weiter und so fort, was alles massiv eingeschränkt werden soll. Man führt hier offenbar eine Richtung ein, die sich auch auf eine Menschheit bezieht, die in der hohen Anzahl offenbar irgendwann auch nicht mehr da sein soll. Anders kann ich es nicht mehr werten.
Der Kaffeeverband, der vertritt etwa 360 Unternehmen und Organisationen. Und von dieser Seite verlautet, dass es überhaupt nicht möglich ist, diese erforderlichen Daten bis Ende diesen Jahres vollständig bereitzustellen. Der Verbandsgeschäftsführer Preibescheiß, der sagt, derzeit erfüllen nur etwa 20% der Pharma die Anforderungen. Daneben beklagt er den bürokratischen Aufwand, denn sowohl die Händler, die Kaffee importieren, als auch abnehmende Röstereien müssten bei jeder Lieferung aufs Neue eine Risikobewertung der Daten vornehmen und diese an die EU schicken. Wegen der politischen Strukturen in einigen Anbauländern sei es schwierig, diese Informationen zu beschaffen. Und es fehle auch immer noch an einer geeigneten Schnittstelle. Andreas, das ist ja, also für mich ist das Schikane.
Ja, das ist Schikane. Das ist der klassische Beamten-Taliban, wie wir es immer wieder nennen, wo man wirklich versuchen will, politische Ideologien umzusetzen durch Schikane. Diese Schikanierungen, die laufen ja permanent. Wenn ich sehe, dass Heiko Schöning gestern beispielsweise festgenommen wurde, weil er einen, Dr. Heiko Schöning, weil er eine Rede hielt, ich glaube in Berlin war das, und dann haben sie... Doch, er hat die Rede gehalten, aber später, die Leute haben gewartet und dann ist die Polizei gekommen und haben ihn festgenommen und haben, oder festgehalten und haben gesagt, wir wollen eine Personenüberprüfung machen. Natürlich weiß jeder, wer dieser Mann ist, jeder weiß, wer Heiko Schöning ist und die Polizei weiß das mit Sicherheit auch. Dann haben sie ihn quasi, bevor er seine Rede als Hauptredner halten konnte, haben sie ihn weggebracht, 15 Kilometer weit von dem Ort selbst und haben ihn dort ziemlich lange befragt, wer er denn ist, warum und so weiter. Er hätte vor Ort gleich seinen Pass zeigen können, da wäre die Sache geregelt. Aber es handelt sich um reine Schikane. Schikane gegenüber Menschen, die frei denken und die sagen, ich will Demokratie leben. Und das sind eben halt diese dramatischen Entwicklungen, die wir zurzeit haben in diesem faschistoiden Struktursystemen, die hier von der Ampel ausgehen.
Ich möchte noch mal zum Kaffee zurückkommen, wenn ich darf, ja? Ganz kurz, also die Meldung ist nämlich noch nicht zu Ende. Da haben sich auch die großen Kaffeehersteller geäußert und die sind überhaupt nicht glücklich. Das Mitglied der Geschäftsleitung bei Dallmayr Kaffee, Johannes Dengler, spricht von einem grotesken Verwaltungsaufwand für Unternehmen und Bauern. Die Regelung schneide Kleinbauern wie in Äthiopien absehbar vom europäischen Markt ab. Und die EU-Kommission betont, die Unterstützung von Kleinbauern habe Priorität. Aber durch dieses Gesetz werden sie natürlich geschädigt und diskriminiert. Dann haben sich auch die Kaffeeröster Lavazza, Melitta und Darboven gemeldet und mitgeteilt, sie wollten sich zwar an dieses EU-Gesetz halten, was sollen sie sonst auch tun, es brauche aber mehr Zeit. Die Folgen, heißt es, werden natürlich eine ganz klare Verknappung des Angebots von Rohkaffee sein und dadurch werden die Preise steigen. Übrigens ist Deutschland nach Angaben des Kaffeeverbands mit 1,1 Millionen Tonnen im Jahr nach den USA der zweitgrößte Kaffeeimporteur der Welt. Der Rohkaffee kommt aus 15 bis 20 Ländern. Der Hauptanteil entfällt auf Brasilien mit 30% und Vietnam mit 20%.
Und was vielleicht auch ganz interessant ist, dass hier Äthiopien genannt wird. Denn Äthiopien ist ein Land, welcher Export in Sachen in Kaffee sehr hoch ausgelegt sind. Das heißt, es sind große Kaffeeexporteure. Auch wenn sie jetzt in Deutschland nicht die anteilige Masse erreichen, ist es für Äthiopien ein extrem wichtiger Zweig. Und Äthiopien ist ja gerade vor kurzem erst den BRICS-Staaten beigetreten worden. Das kommt ja im Prinzip ja schon fast einer Sanktion auch gegen Äthiopien denn gleich.
Ja, danke schön. Wir haben heute mal wieder eine gute Nachricht am Schluss. Wir haben die in der letzten Zeit vernachlässigt, weil ehrlich gesagt so viel Zeit drauf geht, um was Schönes zu finden in dieser sehr merkwürdigen Zeit, sodass ich denke, wir müssen uns alle persönlich in unserem eigenen Umfeld darum kümmern, gute Nachrichten zu schaffen. Aber wenn dann mal sowas kommt, dann müssen wir es natürlich auch bringen. Die Meldung kommt aus Irland. Das ist hier erschienen bei News, dem Nachrichtenportal von Julian Reichelt. Und es geht um Irland. In Irland gab es ein Trommelfeuer von fast allen Parteien, von zahlreichen Medien, dem Mainstream halt und natürlich dem NGO-Komplex für Verfassungsänderungen. Man wollte den Begriff der Familie umdefinieren, aber die Iren haben bei einem Referendum mit überwältigender Mehrheit dagegen gestimmt. Das war letzten Freitag. Und sie haben beide Verfassungsänderungen abgelehnt und damit dem politischen Establishment natürlich einen harten Schlag versetzt. Wie gesagt, fast alle Parteien hatten sich dafür klargemacht, aber wie sahen die Zahlen dann aus? 67%, also weit über zwei Drittel, haben sich gegen die erste Änderung und 73,9, also ja, noch viel mehr, haben sich für die zweite Änderung oder dagegen ausgesprochen und haben dagegen gestimmt. Und die erste Formulierung sagt, dass der Staat die Familie als die natürliche, primäre und grundlegende Einheit der Gesellschaft und als eine moralische Institution anerkennt, die unveräußerliche und unumstößliche Rechte besitzt und dass der Staat sich verpflichtet, so lautete das bis jetzt, die Institution der Ehe, auf der die Familie beruht, mit besonderer Sorgfalt zu bewahren und sie vor Angriffen zu schützen. Die Regierung wollte die verfassungsrechtliche Definition des Begriffs Familie auf dauerhafte Beziehungen erweitern und die Begriffe Eltern, also Vater und Mutter, sind gestrichen worden. Ist nicht durchgegangen. Und der zweite Teil, den finde ich besonders spannend, in der Verfassung heißt es noch und heißt es seit dieser Abstimmung auch weiter, der Staat erkennt insbesondere an, dass die Frau durch ihr Leben im Haus dem Staat eine Stütze ist, ohne die das Gemeinwohl nicht erreicht werden kann. Und weiter, der Staat wird sich daher bemühen, dafür zu sorgen, dass Mütter nicht durch wirtschaftliche Notwendigkeit gezwungen werden, unter Vernachlässigung ihrer häuslichen Pflichten zu arbeiten. Auch das ist dabei geblieben.
Ja, und das sind wohltuende Worte, wenn man so etwas hört. Und man kann nur hoffen, dass sie nicht wieder gezwungen werden, dann nochmal zu wählen, wie damals, als man über die europäische Verfassung abgestimmt hatte. Und dann haben sie sich ja dagegen ausgesprochen. Dann hat Frau Merkel gesagt, dann müssen sie eben halt nochmal wählen. Und zwar so lange, bis das richtige Ergebnis rauskommt. Und dann hatte man ja das Gesetz verändert in den Vertrag von Lissabon. Das war dasselbe wie die Verfassung. Und dann musste man dann nochmal wählen gehen mit einem Riesen Milliardenaufwand. Aber das ist schon mal ein guter Zwischenschritt und ich glaube, das zeigt und gibt auch Mut, dass andere Menschen in anderen Ländern dementsprechend auch sagen, Mensch, warum machen wir das nicht auch?
Ja, der irische Regierungschef Leo Varadkar, dessen Partei auch für die Änderungen gestimmt hatte, der hat gesagt, seine Regierung muss und wird das Ergebnis akzeptieren und voll und ganz respektieren. Und vielleicht noch eine Stimme aus der Gegenseite, eine unabhängige Abgeordnete im Parlament, Carol Nolan, die spricht von einem politischen Erdbeben in Irland. Bei diesem Referendum sei es vor allem um die Dominanz der NGOs in unserem derzeitigen politischen System gegangen, erklärte sie. Die Menschen hätten es satt, von nicht gewählten Nichtregierungsorganisationen herumkommandiert zu werden. Diese Dachverbände, die die Änderung hier wollten, hätten sich vehement für ein Ja beim Referendum eingesetzt. Und diese NGOs, sagt sie, seien ideologisches Gift in der Politik. Ihr Lieben, nehmt das als Kraftbooster für eure Argumentation und für eure Geisteshaltung. Ich finde es ein wunderbarer Schlussartikel gewesen, Andreas. Für deine Expertisen danke ich dir heute auch besonders.
Ich danke dir auch. Wir sehen uns oder hören uns viel besser am Mittwoch. Alles Liebe.